Das Neue Testament redet nicht von dem, wie Jesus ausgesehen hat. Das hat natürlich einen Grund, nämlich, dass die Menschen, die das Neue Testament geschrieben haben, dachten, das ist nicht entscheidend. Ob er nun schwarz war oder weiß oder arabisch oder langes oder kurzes Haar hatte, für das, was Jesus uns bedeutet, dem, dem wir folgen, ist das nicht entscheidend. Das Neue Testament redet anders von Jesus. Und trotzdem tut es das immer natürlich in dem Wissen, dass dieser Jesus, von dem sie bezeugen und reden, den sie groß machen und verehren, ein Mensch war. Und ein Mensch hat nun mal eine ganz konkrete Gestalt. Paulus schreibt im Epheserbrief in den ersten Versen: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hat er es sich vorgenommen und so hat er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel ist und das, was auf der Erde ist.
Wir bleiben heute Morgen bei dem Thema Jesus, und das Thema lautet das Geheimnis des Jesus von Nazareth. Stellen wir uns noch einmal vor, als alles anfing, noch keine Kirche existierte, noch keine Gemeinschaft irgendwo in Deutschland entstand und viele Gemeinden hatte, noch keine Baptisten, die irgendwo existierten. Es zog ein jüdischer Wanderprediger durch die Lande, und man hörte Erstaunliches darüber, was in diesem Zusammenhang alles los war. Kommen wir zur heutigen Zeit. Ein paar Jahre zurück, als ich noch oder wir noch in Hamburg wohnten, da kam ein Bekannter zu mir und sagte: Komm mal mit in die Innenstadt, da ist ein interessanter Mann. Der sagt von sich, er ist der wiedergekommene Jesus. Ja, ich hatte was anderes vor, ich konnte da nicht mit. Er ging hin und kam wieder, begeistert. Ja, sagte er, das ist ja wirklich der wiedergekommene Christus. Ich guckte ihn an, wir sprachen dann nicht weiter drüber. Anderthalb Jahre später zog er nach Sibirien in diese Gemeinschaft von Visarion, so heißt der Mann, der von sich behauptete, er ist der wiedergekommene Christus und hatte dort eine große Gemeinschaft aufgebaut. Ja, jetzt machen wir schon wieder einen Zeitsprung, aber wieder zurück. So geht es hin und her. Und versetzen wir uns noch einmal in diese Zeit damals, wo es niemanden gab, der von sich behaupten könnte, er sei der wiedergekommene Christus. Höchstens, er sei der Messias. Jesus, der damals unterwegs war, der war jemand, der Menschen anzog, ansprach. Er sprach vom Reich Gottes. Er heilte Menschen. Wir lesen das alles im Neuen Testament. Und so gab es sicherlich auch Menschen, die sagten, komm mal mit, hör dir den mal an. Das ist interessant, was er erzählt. Und der hat sogar Menschen geheilt. Menschen hörten die Botschaft Jesu, folgten ihm, erlebten Heilung. Und der Kreis der Menschen, die Jesus hörten und ihm nachfolgten, wurde größer und größer und größer und größer. Welche Anziehungskraft musste Jesus gehabt haben, als ihn kaum noch jemand kannte? Jesus hat nie ein Wort seiner Predigten aufgeschrieben. Und schließlich hat die Botschaft Jesu uns heute nach Jahrhunderten erreicht. Du und ich, wir sind von Jesu Worten angesprochen worden und kommen nun hierher in diese Gemeinde und lassen uns hineinnehmen in die Gedanken dieses Jesus, der nicht nur aus Nazareth stammt, sondern von dem wir glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Welche Kraft steckt in der Botschaft Jesu, dass sie heute noch Menschen anrührt? Was ist das Geheimnis von Jesus von Nazareth, losgelöst von allen Gedanken, die wir über Jesus gelernt haben, gelesen haben oder auch gehört haben? Gibt es in uns nicht eine Sehnsucht in der Tiefe unserer Seele nach Wahrheit, nach Gott, nach einer Begegnung mit dem Ursprung allen Seins? Und dann sagt jemand, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Worte Jesu konnten auch seine Gegner umstimmen. Saulus verfolgte die Christen und wurde dann von Jesus überzeugt, dass er den Weg, die Wahrheit und das Leben in Jesus zu sehen hat. Und er wurde einer der wichtigsten Theologen in der Anfangsphase der Entstehung christlicher Gemeinden. Auf seine Missionsreisen gründete Paulus neue Gemeinden, betreute sie und half ihnen, den Weg mit Jesus zu gehen. In seinen Briefen an die Gemeinden erklärt Paulus, wie ein Leben mit der Botschaft Jesu praktisch aussieht. Das können wir heute alles nachlesen. Und wir haben gerade einen Auszug aus dem Epheserbrief gehört. Wir schauen darauf noch etwas genauer und tauchen damit ein in die Hafenstadt Ephesus. Dort treffen wir auf eine christliche Hausgemeinde, denen Paulus eine Botschaft schickte. Diese kennen wir heute als den Epheserbrief. Schauen wir nochmal genauer auf Paulus nach Ephesus. Diese antike Großstadt Ephesus liegt am Ägäischen Meer an der Westküste der kleinasiatischen Halbinsel. Und diese Stadt war ein Knotenpunkt des Handels zwischen Asien und dem Mittelmeerraum. Die Geschichte des Christentums in Ephesus beginnt aber schon vor Paulus. Als Paulus vermutlich so um 51, 52 nach Christus nach Ephesus kam, da war schon jemand mit Namen Apollos. Ein Vertreter des christlichen Glaubens war dort schon am Werk. Können wir alles im Neuen Testament nachlesen. Aus Apostelgeschichte 18 können wir entnehmen, dass dieser eine ganz eigene Form der Christusnachfolge vertrat. Und im ersten Korintherbrief, da wird er dann auch genannt, von Paulus, wird deutlich, die beiden hatten ein spannungsvolles Verhältnis zueinander. Und auch die anschließende Episode Apostelgeschichte 19 lässt den Schluss zu, dass es in Ephesus auch noch andere Jünger gab, die ihren Glauben nicht auf Paulus zurückführten. Daran sieht man, wie umfangreich die Mission in dieser Anfangsphase dann wurde. Paulus wiederum unterstützte in Ephesus eine Gruppe von Christusanhängern, deren Zentrum das Haus von Priska und Aquila war. Davon haben wir sicherlich alle schon gehört. Und dort in dieser Stadt schien Paulus keinen leichten Stand zu haben. Denn er verwendet in 1. Korinther 15 das Bild des Kampfes eines wilden Tieres, den er zu führen hatte. Und in 1. Korinther 16 spricht er von zahlreichen Widersachern, die er erlebte. Also es war schon was los damals in dieser Hafenstadt. Wenn wir uns diese Ephesus-Szenerie vor Augen halten, dann kommt uns das irgendwie bekannt vor. Auch wir leben hier im Hamburger Speckgürtel in der Nähe einer Hafenstadt. Und in dieser Stadt gibt es viele christliche Gemeinden unterschiedlichster Benennung. Wir könnten genauso Lübeck nennen. Und alle diese Gemeinden predigen das Evangelium von Jesus Christus. Was ist das Geheimnis dieser Botschaft Jesu, die so unterschiedliche Menschen anspricht? Welche Kraft steckt in den Worten und Gedanken Jesu, dass auch wir heute davon berührt werden, seiner Botschaft zu glauben und damit zu leben, trotz der Vielfalt christlicher Gruppen und Gemeinden? Verlassen wir diese äußere Geschichte der Christen in Ephesus und wenden uns dem Predigttext zu. Wir haben bereits einige Verse gehört und ich möchte noch ein paar Verse anfügen, nämlich aus Epheser 4 von Vers 15 ab. Da heißt es: Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Ungewissheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden? In der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bisher gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stützt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in euren Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. So weit der Text nach der neuen Genfer Übersetzung. Der Epheserbrief wurde von Paulus während seiner Gefangenschaft wahrscheinlich in Rom verfasst. Und dieses vierte Kapitel markiert den Beginn des zweiten Teils des Briefes, der sich auf das praktische Christsein konzentriert. Während die ersten drei Kapitel mehr theologisch ausgerichtet sind, folgt nun eine Anwendung dieser Lehren im Alltag der Gläubigen. Wir wollen dabei zwei Punkte genauer anschauen. Einmal die Berufung zum neuen Leben, wandelt würdig. Paulus sagt, wandelt würdig der Berufung, zu der ihr berufen seid. Und er meint, lebt so, dass euer Leben ein Spiegel eures Glaubens wird. Stellt euch vor, ihr tragt einen Schatz in euren Händen, den Glauben, den Gott euch anvertraut hat. Und dieser Schatz darf gezeigt werden. In unseren Worten, in unseren Gesten, in der Art, wie wir Menschen begegnen. Doch wie zeigen wir unseren Glauben praktisch? Paulus gibt uns die Antwort, ist unser Umgang mit den Menschen geprägt von Demut, Sanftmut, Geduld und Liebe, dann fallen wir auf. Denn der normale Mensch im Alltag sieht oft ganz anders aus und den erleben wir oft ganz anders. Diese vier genannten Tugenden sind wie die Wurzeln eines großen Baumes, der wir als Gemeinschaft sind. Die Demut ist die tiefe Verankerung in Gottes Willen, dass wir uns nicht über andere erheben, sondern wissen, dass wir alle von derselben Gnade leben. Die Sanftmut ist wie ein sanfter Wind, der uns dazu bringt, auch mal nachgiebig zu sein und geduldig aufeinander zuzugehen. Und die Geduld lässt Beziehungen zwischen Menschen wachsen. Und dann die Liebe, sie ist das Wasser, das all das nährt und am Leben hält. Diese Berufung ist nicht nur eine ethische, sondern eine tiefe spirituelle Einladung, das eigene Leben in die unmittelbare Gegenwart Gottes und das Erleben des Geistes Gottes auszurichten. Und das heißt auch, sich darin einzuüben, es als tägliches, persönliches Ziel zu setzen. Hier kommen wir zu einem zentralen Gedanken, dass das Erleben der Gegenwart Gottes etwas so Individuelles ist, unabhängig von Apollo oder Paulus, unabhängig von der katholischen, evangelischen oder baptistischen Kirche. Das Erleben der Nähe Gottes ist eine ganz persönliche Erfahrung, die wir machen dürfen. Und das ist nur möglich, wenn wir die Stille suchen und im Gebet und in der Kontemplation uns auf Gott ausrichten. Und das muss geübt werden. Das verlernen wir nämlich, wenn wir es nicht praktizieren und die Tiefe der Gottesbeziehung verflacht. Würdig zu wandeln heißt auch, wir müssen nicht perfekt sein. Es heißt, mit offenen Herzen zu leben, mit einem Ohr für Gott und mit einem Ohr für den Menschen neben uns. Diese Berufung ist tief geistlich. Sie lädt uns ein, Gott mitten in unserem Alltag zu erfahren. Nicht in der Leistung, sondern in der Stille. Nicht im Vergleich, sondern in Gottes Nähe. Viele Menschen suchen heute nach Ruhe. Wir wissen als Nachfolger Jesu, dass wir sie auch finden im Gebet, in Momenten der Stille, in der Achtsamkeit. Nun ist Achtsamkeit so ein moderner Begriff geworden. Jedes Manager-Training hat auch den Teil Achtsamkeit mit drin. Denn Achtsamkeit bedeutet, im Hier und Jetzt zu sein, wahrzunehmen, ohne zu bewerten. Wenn wir achtsam werden, spüren wir, wie Gott uns anspricht. leise, liebevoll, mitten im Alltag. Darum sucht die Stille, nehmt euch Zeit zum Gebet, hört in euch hinein. So wächst das Vertrauen, so wächst die Nähe zu Gott und so verwandelt sich das Leben ganz still, ganz sanft, von innen heraus. Der zweite Gedanke ist das Ablegen des alten Menschen. Paulus sagt, zieht den neuen Menschen an. Er gebraucht hier ein einfaches, aber starkes Bild. Legt den alten Menschen ab, zieht den neuen an. Das ist wie bei der Gartenarbeit. Wenn man die schmutzigen Kleider nach der Gartenarbeit auszieht, weil man zum Essen geht oder Feierabend ist, dann ziehen wir frische Sachen an. So dürfen wir ablegen, was uns beschwert, was beschmutzt ist. Und übertragen heißt das, wir dürfen alte Muster ablegen, alte Verletzungen ablegen, alte Gewohnheiten ablegen. Oder wie ein Baum, der im Herbst seine Blätter verliert. Er lässt los, damit dann irgendwann etwas Neues wachsen kann. Gott schenkt uns diesen Prozess der Erneuerung Tag für Tag. Der neue Mensch ist erfüllt vom Geist Gottes. Er lebt aus einer anderen Quelle als der alte Adam. Der neue Mensch hört auf Gottes Wort, nicht auf die ständige Stimme der Angst und Negativität. Das, was wir täglich hören, prägt unser Denken und letztlich auch unser Handeln. Und wir haben die Macht, dem die Ohren zu öffnen, wie wir es wollen. Wir alle kennen es. Zu viele schlechte Nachrichten ziehen uns herunter. Doch wenn wir uns mit Gottes Gedanken füllen, spüren wir, dass Frieden einkehrt. Gottes Wort hebt unseren Energielevel. Es schenkt Licht, Mut und Hoffnung. Darum ist es gut, jeden Tag mit einem Wort Gottes zu beginnen. Wir stimmen uns damit auf die göttliche Frequenz ein. Wir richten uns innerlich auf das aus, was trägt. Wir leben auf einer anderen Schwingungsebene in der Gegenwart Gottes. Erneuerung ist kein einmaliges Ereignis, sondern ein Weg. Ein Weg, auf dem wir Schritt für Schritt lernen, loszulassen, zu vertrauen und neu zu werden. Gott verändert uns nicht durch Druck, sondern durch Liebe. Und wenn wir in dieser Liebe bleiben, werden wir verändert, still, aber spürbar. Wir werden zu Menschen, die Frieden ausstrahlen, weil sie aus Gottes Frieden leben. Kommen wir zum Schluss. Liebe Gemeinde, Paulus ruft uns auf zu einem neuen Leben, einem Leben in Jesus Christus, hier und jetzt. Er lädt uns ein, fest verwurzelt zu bleiben und zugleich zu wachsen. Lasst uns mutig sein für die Stille. Lasst uns achtsam leben mit Gott, mit uns selbst, mit den Menschen. Dann wird unser Glaube tiefer, unser Herz weiter und unser Leben heller. So wachsen wir hinein in das Geheimnis Jesu Christi. Amen.